SWR 2 Forum.
Regeln gegen Ausbeutung. Braucht Deutschland ein Lieferkettengesetz? Das Thema bei uns heute im Forum. Dazu lädt sie ein, Gregor Papsch am Mikrofon. Weihnachten ist das Fest des Schenkens und wer will da schon wissen, unter welchen Bedingungen die Schuhe, das Handy oder die Schokolade unterm Baum produziert werden. Kinder, Frauen, Zwangsarbeiter schuften für Hungerlöhne. Es trifft die Ärmsten in den ohnehin ärmsten Ländern der Welt und die Umwelt leidet oft mit. Die deutschen Unternehmen tragen für die Missstände eine Mitverantwortung, sagt die Bundesregierung. Sie will deshalb Global Player wie Adidas, Tchibo oder Volkswagen dafür haften lassen, wenn sie in ihren Lieferketten Verstöße gegen Menschenrechte zulassen. Das geplante Gesetz, es spaltet seit Monaten Politik und Wirtschaft und die Frage, die viel diskutierte ist, kann es Ausbeutung überhaupt verhindern, den Handel fairer machen und welche Rolle spielen wir dabei, die Konsumenten? Ich begrüße meine Gäste. Julia Timm ist Leiterin der Abteilung Menschenrechte beim Tchibo-Konzern in Hamburg. Anne Launroth, Nachhaltigkeitsexpertin beim Bundesverband der Deutschen Industrie. Und ich begrüße Johanna Kusch, Sprecherin der Initiative Lieferkettengesetz in Berlin, der unter anderem der BUND, Greenpeace, Miserior und die Gewerkschaft Verdi angehören. Frau Kusch, morgen ist der internationale Tag der Menschenrechte. Auch jetzt in der Adventszeit machen Hilfsorganisationen und Kirchen auf die Missstände bei der Warenproduktion aufmerksam. Sie sagen, wir brauchen in Deutschland ein Lieferkettengesetz. Nur so kann wirksam vor Ausbeutung geschützt werden. Warum?
Ja, die Initiative Lieferkettengesetz, die Sie angesprochen haben, ist ein tatsächlich sehr großes Bündnis von über 100 Organisationen aus dem Umweltbereich, aus dem kirchlichen Bereich, Gewerkschaften, Menschenrechtsbereich. Und wir alle sagen, wir wollen die Wirtschaft so gestaltet sehen, dass Unternehmen, die von Ausbeutung profitieren können und die Augen dabei zumachen, Verantwortung übernehmen müssen. Und das ist der Ansatz von diesem Lieferkettengesetz, das derzeit so stark und zum Teil auch kontrovers diskutiert wird. Aber wir sehen auch die Mitverantwortung bei deutschen Unternehmen, die in den im Globalisierungskontext aktiv sind und auch Vorteile dadurch einfahren.
Das heißt, es gibt Ihrer Meinung nach deutsche Unternehmen, die lapidar gesprochen Dreck am Stecken haben. Was sollte denn in einem deutschen Lieferkettengesetz ganz konkret drinstehen? Vielleicht können Sie das schon mal am Anfang dieser Sendung mit 2, 3 Stichworten skizzieren.
Ja, ein Lieferkettengesetz aus Sicht der Initiative Lieferkettengesetz bräuchte zum einen eine Sorgfaltspflicht, die festgelegt wird für möglichst viele Unternehmen. Das ist sozusagen ein Verfahren, eine Sorgfaltspflicht, die Unternehmen dazu veranlasst, ihre Risiken zu kennen. Also ihre Risiken in der gesamten Wertschöpfungskette für Umwelt- und für Menschenrechtsschäden. Das ist mehr eine Art, eine Analyse, eine Risikoanalyse. Wenn dann Unternehmen diese Risikoanalyse durchgeführt haben, sollen sie anhand der gravierendsten auftretenden möglichen Risiken Maßnahmen ergreifen, um diese Risiken, den Eintritt zu verhindern oder, wenn er schon eingetreten ist, Maßnahmen ergreifen, die auf eine Wiedergutmachung hinauslaufen können. Und darüber sollen sie auch sprechen. Sie sollen auch sagen und zeigen, was sie getan haben. Das ist sozusagen diese Sorgfaltspflicht. Das ist der präventive Ansatz von einem Lieferkettengesetz, damit Unternehmen in der Fläche ihre Globalisierungsgeschäfte, ihre menschenrechtlichen Aktivitäten verbessern. Hm. Das ist sozusagen der eine Aspekt, das muss man nur einmal klar haben, um diese Unterscheidung zu haben. Das ist weitreichend und das spricht möglichst viele Unternehmen an. Und dann ist die Frage der Durchsetzung. Ich habe sozusagen eine Sorgfaltspflicht als Bundesregierung aufgestellt und wie kontrolliere ich, dass die eingehalten wird? Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Einmal über die verwaltungsrechtliche Kontrolle, beispielsweise über eine Behörde, die mit einem bestimmten Mechanismus überprüft, ob Unternehmen ihre Verfahren so ausgerichtet haben, dass sie ihre Risiken wirklich untersucht haben. Und dann gibt es im Einzelfall, wenn betroffene Menschen einen Schaden erlitten haben, beispielsweise in Bangladesch oder in Brasilien und es gibt einen starken Zusammenhang zu einem deutschen Unternehmen, dann muss es die Möglichkeit geben, diesen Zusammenhang näher anzuschauen und auch zivilrechtlich anzuschauen und anhand von bestehenden deliktsrechtlichen Regeln zu prüfen, ob dieses Unternehmen dort seiner Sorgfalt so nicht nachgekommen ist, obwohl es das hätte können. dass dieser betroffenen Person auch das Recht auf Schadensersatz gewährt werden muss. Das ist dann ein Einzelfall.
Das ist dann auch einer der springenden Punkte, der Punkt der Haftung. Also, dass Unternehmen bei mutmaßlichen Menschenrechtsverstößen vor deutschen Gerichten verklagt werden könnten. Darüber sprechen wir nachher natürlich noch ausführlich. Anne Lauenroth, vieles von dem, was Frau Kusch eben gesagt hat, sieht der Bundesverband der Industrie anders. Der sagt, ein deutsches Lieferkettengesetz, so wie von der Bundesregierung geplant, ist unpraktikabel und realitätsfern. Wo ist das Problem?
Was das Lieferkettengesetz angeht, da ist natürlich die Frage, was ein nationales Lieferkettengesetz in einem europäischen Binnenmarkt letztendlich eine gewisse Wettbewerbsverzerrung darstellt. Und wir deswegen sagen, also wenn, bräuchte man eigentlich im Idealfall natürlich eine globale Regelung, weil das ganze Thema Menschenrechte natürlich eine globale Herausforderung ist. Aber als zweitbeste Option kommt natürlich eine europäische Lösung in Frage. Und ich möchte auch noch sagen, dass Unternehmen ja letztendlich schon sehr viel auch in ihrem Bereich und gerade branchenspezifisch tun. Also es gibt etliche freiwillige, branchenspezifische Initiativen, in denen Unternehmen engagiert sind und auf diesem Wege, gerade was zum Beispiel Responsible Sourcing, also verantwortungsvolle Beschaffung angeht, da gibt es etliche schon auch Standards, die sich entwickelt haben, die Unternehmen tagtäglich anwenden, um letztendlich da auch zu einer größeren Nachhaltigkeit auch im Lieferkettenmanagement und in der Beschaffung zu kommen. Mhm. Und weiterhin haben natürlich Unternehmen auch über die Verträge mit ihren Lieferanten, das ist eigentlich schon gang und gäbe, die Möglichkeit über Verhaltenskodizes mit ihren Lieferanten bestimmte Standards festzusetzen, die dann auch menschenrechtliche Standards betreffen. Und das heißt also, für uns ist letztendlich die entscheidende Frage bei dem ganzen Thema, wie weit geht die Verantwortung von Unternehmen? Und da sagen wir, die Verantwortung kann nur so weit gehen, was im unmittelbaren Einflussbereich von Unternehmen ist. Und gerade wenn es an eine zivilrechtliche Haftung gekoppelt ist, dann kann das nur der direkte Vertragspartner sein.
So, Sie haben eben gesagt, nationales Lieferkettengesetz, nein, wenn dann europäisch, am besten gleich global. Und der Punkt der Haftung, die Haftung lehnen Sie ab. Jetzt ist es so, Frau Lauenroth, 3/4 der Deutschen befürworten aber ein nationales Lieferkettengesetz. Große Teile der Wirtschaft lehnen es ab, auch mit Verweis gerade natürlich auf die Corona-Pandemie. Können Sie nachvollziehen, dass das bei vielen den Eindruck verfestigt, erst kommt das Wohl der Firmen, dann die Moral?
Also ich glaube, dass Unternehmen schon sehr bewusst ist, dass sie nachhaltig wirtschaften müssen und auch immer nachhaltiger werden müssen, dass die Anforderungen an sie, an die Produktion, an ihre Produkte immer höher werden. Und wir haben ja in Deutschland viele familiengeführte Mittelständler und für die ist es selbstverständlich, dass sie da natürlich nach wirklich hohen Werten und Standards auch agieren. Das große Thema ist die Frage, wie weit geht diese Verantwortung? Mhm. Und wie weit können wir diese Verantwortung halt für Unternehmen festlegen? Und inwieweit haben wir auch in unterschiedlichen Branchen und mit Blick auf unterschiedliche Wertschöpfungsketten sehr komplexe auch Lieferketten in den verschiedenen Branchen und in den verschiedenen Wertschöpfungsbereichen? Und da wird es sehr schnell sehr komplex. Und das über ein nationales Lieferkettengesetz zu regeln, ist halt eine große Herausforderung, weil am Ende des Tages müssen wir auch immer überlegen, wird dann so ein Gesetz halt auch Wirkung vor Ort entfalten? Und da sagen wir halt auch, wir müssen definitiv auch schauen, was ist jenseits gesetzlicher Maßnahmen wichtig. Und da ist zum einen die Rolle der Politik wichtig, dass sie mit anderen nationalen Regierungen verhandelt und auch immer weiter in Richtung einer internationalen Vereinbarung, internationalen Normen kommt. Und aber auch, dass wir an Verfahren denken wie Ombudsstellen, dass wir mehr den branchenspezifischen Austausch wirklich vorantreiben. Weil gerade für Mittelständler, die auch letztendlich keine Marktmacht besitzen und die vor Ort oft nicht aktiv sind, dass die von Deutschland aus quasi bis zum letzten Rohstoff kontrollieren sollen, das ist einfach nicht möglich. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, auch die wichtige Debatte, die wir führen müssen. Wie muss so ein Gesetz und wie müssen solche Maßnahmen ausgestaltet sein, dass sie am Ende des Tages auch praktikabel sind und auch nicht dazu führen, dass sich Unternehmen auch aus schwierigen Kontexten zurückziehen.
Das machen wir gleich in aller Ausführlichkeit. Das Hamburger Unternehmen Tchibo, eine deutsche Traditionsfirma, Julia Timm, ist dort für den Bereich Menschenrechte zuständig. Frau Timm, wie denken Sie darüber? Sollen deutsche Firmen mit Blick auf die Einhaltung der Menschenrechte mehr in die Verantwortung genommen werden als bisher, und zwar per Gesetz in Deutschland?
Ja, wir sprechen uns ganz klar für ein Lieferkettengesetz aus. Einfach aus zwei Gründen. Wir sehen, dass es Veränderungen in den Lieferketten vor Ort bedarf. Die menschenrechtliche Situation ist oft nicht gut genug. Arbeitsbedingungen müssen sich verändern und auch für den Umweltschutz müssen wir auf diesem gemeinsamen Planeten gemeinsam daran arbeiten. Wir sehen, dass die Freiwilligkeit uns nicht weit genug gebracht hat. Wir erhoffen uns deshalb von einem Gesetz tatsächlich mehr Wirkung in die Lieferketten. Und wir sehen auch, dass aktuell ohne die Regulierung es schon noch ein Wettbewerbsvorteil sein kann, wenn man sich nicht um die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards kümmert. Und das finden wir nicht mehr zeitgemäß und sagen deshalb, wir brauchen eine Regulierung. Natürlich wünschen wir uns auch als über Deutschland hinaus tätiges Unternehmen einen europäischen Ansatz. Wir sehen aber auch, wenn wir sowohl global als auch auf europäischer Ebene die Debatten verfolgen, dass es durchaus sinnvoll sein kann, wenn Deutschland hier vorangeht und auch ein Gesetz verabschiedet, das dann auch den Weg bereit machen kann für weitere Schritte auf europäischer und internationaler Ebene.
Okay, schauen wir uns die Situation an. Weltweit schuften Menschen zu unwürdigen Bedingungen für den deutschen Markt, darunter Millionen Kinder. Das alles ist vielfach angemahnt und dokumentiert. Das alles wissen die Unternehmen. An den Zuständen hat sich bislang nicht allzu viel geändert. Frau Launroth, die deutschen Unternehmen haben jetzt bereits Sorgfaltspflichten. Das hat Frau Kusch ja vorhin schon beschrieben. Aber viele Unternehmen kommen diesen Pflichten nicht oder nur sehr sporadisch nach. Laut aktuellem Bericht erfüllt gerade mal ein Fünftel die Erwartungen der Bundesregierung. Und das zum wiederholten Mal. Mit Freiwilligkeit kommt man offenbar nicht weiter. Warum halten viele Firmen ihre Sorgfaltspflichten nicht ein?
Ja, das ist eine gute Frage, weil in der Tat das, was Sie ansprechen, das ist das sogenannte NAP-Monitoring, also das Monitoring vom Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Und was wir uns gewünscht hätten, wäre in der Tat, und das war auch eigentlich mit der Bundesregierung vereinbart, gemeinsam genau auszuwerten, was denn diese Ergebnisse bedeuten und woher sie eigentlich kommen. Wir haben diese Analogie mit der Abiturnote gezogen und haben gesagt, so wie das Ergebnis oder so wie der Anforderungskatalog von dem NAP-Monitoring-Prozess war, mussten Firmen den kompletten Fragebogen beantworten und konnten letztendlich nur als Erfüller gelten, wenn sie letztendlich alle Fragen den Anforderungen entsprechend beantwortet haben. Und das wäre ungefähr so, als ob man ein Abitur nur bekommt, wenn man eine 1 plus hat. Und da haben wir gesagt, das war schade, dass man letztendlich da das als Ergebnis genommen hat und gesagt hat, die Freiwilligkeit reicht nicht und gar nicht geschaut hat, was sind eigentlich die Herausforderungen für die Unternehmen. Und es gibt ja die 5 Kernelemente, die ja Frau Kusch auch schon genannt hat, die Sorgfaltspflichten, die sich aus den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte ableiten. Und da gibt es zum Beispiel auch für viele Mittelständler natürlich schon Herausforderungen, wenn es um einen unternehmenseigenen Beschwerdemechanismus zum Beispiel geht oder wenn es um die Fragen auch der Risikoanalyse geht und der Prioritätensetzung und dann natürlich auch die Frage, wer dann am Ende des Tages dann auch diese Wesentlichkeitsprüfung zum Beispiel oder Priorisierung dann auch begutachtet und ob das dann auch letztendlich reicht, um den Anforderungen zu entsprechen. Also ich will sagen, ich glaube, dass man das Fazit ziehen kann, dass wirklich deutsche Unternehmen per se nicht sozusagen Sorgfaltspflichten bereits schon einhalten. Dem würde ich mal widersprechen. Es gibt auf jeden Fall, das glaube ich, kann man auch einfach sagen, es gibt natürlich immer Verbesserungsbedarf und vielen Unternehmen ist sehr wohl bewusst, dass sie da auch noch mehr tun müssen. Und die Frage ist aber wieder auch da, wie kann man Unternehmen eigentlich befähigen? Wie kann man wir sind ja als BDI ein Dachverband und sprechen für 35 Branchenverbände und in den verschiedenen Branchen haben sich die Unternehmen zusammengetan und die Branchenverbände tun auch schon sehr viel, um ihre Unternehmen zu unterstützen. Und das ist auch sehr unterschiedlich, ob ein Unternehmen im B2B-Bereich oder im B2C-Bereich ist und wo, an welcher Stelle in der Wertschöpfungskette sie sind und dementsprechend sind die Herausforderungen zum Teil erheblich. Und das funktioniert dann auch eigentlich nur, wenn man sich zusammenschließt. Und selbst da, auch beim branchenspezifischen Verbund, gibt es auch seine Grenzen. Und darauf versuchen wir einfach hinzuweisen und zu sagen, da müssen letztendlich Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft wirklich auch zusammenarbeiten und am Ende des Tages auch wirklich zu einer Verbesserung vor Ort peu à peu zu kommen.
Frau Kusch,
ja, wenn ich da kurz mal einhaken darf, Herr Papst. Hier sind jetzt gerade ganz, ganz viele Sachen angesprochen worden. Ich muss immer sehr, sehr schmunzeln. Wurzeln über diesen Abiturvergleich bezogen auf dieses NAP-Monitoring. Das ist ein gesamt langjähriger Prozess, der diesem NAP-Monitoring vorangegangen ist. Es wurde viel aus sich ausgetauscht zwischen Ministerien, Zivilgesellschaft, Arbeitgeberverbänden, wie denn jetzt genau die Befragung der Unternehmen aussehen soll. Wann ist ein Fragebogen zu viel für ein Unternehmen, wann ist er zu wenig? Also es wurde sich geeinigt darauf, wie dieser Fragebogen aussehen soll. Fakt ist aber, dass es einfach schwierig war, überhaupt ausreichend Unternehmen zu bekommen, die diesen Fragebogen ausreichend beantworten. Und es ist ja auch nicht so, dass die Unternehmen nicht wussten, dass dieser Fragebogen kommt, sondern sie haben ihn möglicherweise einfach nicht ernst genug genommen. Mit dem Ergebnis, dass eben nur 13-17% der Unternehmen den Anforderungen der Bundesregierung nachkommen. Und Hintergrund ist ja der, dass im Koalitionsvertrag drinne steht, wir werden gesetzgeberisch tätig, wenn Unternehmen nicht genug freiwillig tun. Wir geben ihnen sozusagen nochmal eine Chance, indem wir sie in einem Monitoring-Verfahren befragen. Und die Organisationen in der Initiative Lieferkettengesetz, die seit Jahrzehnten Studien aufbereiten über Beteiligung auch deutscher Unternehmen an Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschäden, wissen das ja schon viel länger, dass sie sagen, dieser Freiwilligkeitsansatz hat nicht ausgereicht. Also für uns ist die Lage eigentlich sehr klar.
Frau Thiem, können Sie ausschließen, dass bei der Herstellung von Produkten, die Tchibo verkauft, Menschenrechte verletzt werden?
Nein, das können wir nicht, aber wir wenden genau den beschriebenen Sorgfaltspflichtenansatz an. Das heißt, wir gucken uns unsere Lieferketten an. Wir arbeiten auch mit den Menschen vor Ort zusammen, um schrittweise Verbesserungen umzusetzen.
Wie machen Sie
das? Und das ist eben auch, ganz kurz, das ist eben ganz wichtig, auch ich glaube für diese Debatte, dieser Unterschied, auch zu verstehen, dass es wirklich um einen Sorgfaltspflichtenansatz geht. Das heißt, es geht tatsächlich auch darum, sich ganz klar für die Einhaltung einzusetzen und auch für Verbesserungen vor Ort. Wir bei Tchibo machen das seit über 10 Jahren. Wir haben dazu ein Team, was nicht nur in Hamburg sitzt, sondern auch in unseren Einkaufsmärkten für die Non-Food-Produkte in Asien. Und wir gehen über den üblichen Ansatz hinaus. Wir machen nicht nur Fabrikkontrollen, sondern wir haben einen Dialogansatz für die Non-Food-Fabriken, wo wir mit den Beschäftigten vor Ort gemeinsam Verbesserungen umsetzen. Darüber hinaus haben wir auch festgestellt, wie angesprochen, dass wir nicht alles in unserer Lieferkette im Alleingang lösen können. Dafür engagieren wir uns gerade im Textilbereich mit vielen anderen großen Textilherstellern. Wir arbeiten mit der internationalen Dachgewerkschaft Industrial zusammen. Das heißt, im Ganzen haben wir ein umfangreiches Programm für Non-Food und natürlich setzen wir uns auch im Kaffee, sowohl über Zertifizierung, aber auch über eigene Programme in den Herkunftsländern.
Wenn ich da so ins Tchibo-Regal gucke, finde ich Fairtrade-Kaffee, aber das überwiegende Sortiment ist ohne entsprechende Zertifizierung. Heißt das dann, fair geht es nur in der kleinen Nische zu?
Nein, ganz sicher nicht, sondern wir setzen uns über unser ganzes Kaffeesortiment für mehr Nachhaltigkeit. Das heißt, für einen sozialverträglicheren Anbau, von dem die Menschen leben können und der die Umwelt schont, ein. Wir kaufen dafür zertifizierten Kaffee ein. Wir arbeiten dazu aber auch in anderen Initiativen. Beispielsweise haben wir das Tchibo Joint Forces Programm, bei dem wir mehr als 40.000 Farmer direkt geschult haben. Wir haben je nach Anbauregion Projekte, die tatsächlich auch mit den Betroffenen vor Ort zusammen entwickelt werden. So unterstützen wir beispielsweise in Guatemala Wanderarbeiter, die in den Erntezeiten keine Kinderbetreuung haben, durch das Angebot von Kinderbetreuung. Wir schulen in Tansania Jugendliche im nachhaltigen Kaffeeanbau. In Äthiopien im Bioanbau haben wir ganz gerade auch im Verkauf einen Kaffee, bei dem wir das Thema wassersanitäre Einrichtungen und Hygiene, Wash-Projekt nennt sich das, unterstützen. Da werden Brunnen gebaut, aber eben auch Wasser verbessert.
Ja. Frau Kusch, Frau Thiem hat eben gesagt, ausschließen kann das auch Tchibo nicht, dass in den Lieferketten gegen Menschenrechte verstoßen wird. Jetzt sagen ja auch viele Unternehmen, wir können unsere Lieferketten überhaupt nicht überblicken. Ein einziges Herrenoberhemd durchläuft 140 Schritte vom Baumwollfeld bis zum Bügel, Stoffknöpfe bis hin zum Stäbchen, im Kragen. Wir können unmöglich alle Stufen bei der Herstellung überwachen. Andererseits sagt Entwicklungsminister Gerd Müller, er glaube keinem Unternehmen, das von sich behauptet, keinen Überblick über die Lieferketten zu haben. Was stimmt denn nun?
Ja, aus meiner Sicht spricht das zwei Aspekte an. Einerseits die Lieferkettenstruktur, das Management der Lieferkette und wie viel Überblick und Übersicht hat ein Unternehmen darüber. Versus dem auch, wie viel Verantwortung muss es für eine menschenrechtsverletzungsfreie Lieferkette übernehmen? Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Es wird so oft gesagt, wir können doch nicht alles kontrollieren. Und das ist auch nicht die Aufgabe eines Sorgfaltspflichten eines Lieferkettengesetzes. Hinsichtlich der Überprüfbarkeit gibt es immer so schöne Beispiele dafür, dass Unternehmen zu bestimmten anderen Aspekten, hinsichtlich Produktqualität beispielsweise, in der Regel einen sehr guten Überblick über ihre Lieferkette haben, sodass die Frage danach, warum das in Bezug auf Menschenrechtsstandards, Umweltstandards so schwierig oder nicht möglich sein soll, nicht ganz stichhaltig ist. Insofern stimme ich dort dem Entwicklungsminister Gerd Müller zu.
Was meinen die beiden anderen?
Ja, also ich glaube, Frau Timm hat das eigentlich ganz gut beschrieben, was halt auch besonders große Unternehmen ja auch bereits schon machen. Ich war die letzten 3 Jahre auch in einem GIZ-BDI-Projekt in Ostafrika und habe da auch viel mit deutschen Unternehmen zu tun gehabt. Und da ist letztendlich viel Engagement vor Ort da. Unternehmen schulen ihre Mitarbeiter und machen letztendlich, tragen zum Wissenstransfer bei und bilden aus und so weiter. Es gibt auch Unternehmen wie Rittersport, die vor Ort Plantagen haben und quasi direkt den Rohstoff beziehen. Also es gibt viele Beispiele, die
also
funktionieren,
die Frage ist,
aber gleichzeitig
die Frage ist, sind Lieferketten überblickbar oder nicht?
Ja, da will ich gerade drauf zurückkommen. Die Herausforderung ist natürlich für Mittelständler da. Und da müssen wir auch sagen, nicht jeder Mittelständler kann sich irgendwie ein Stück Land in Lateinamerika oder in Asien kaufen und letztendlich dann bis zur Rohstoffquelle gehen. Und das ist, glaube ich, das, was die Herausforderung wirklich zeigt. Also wir haben viele Mittelständler, die bei Großhändlern einkaufen. Wir haben auch sehr intransparente Märkte, wenn ich nur das Beispiel China nenne, wo es auch sehr schwer ist, letztendlich dann an die entsprechenden Informationen zu kommen. Das können die Unternehmen insbesondere durch lange Lieferbeziehungen mit bekannten Partnern. Aber wenn ich mir auch gerade die Automobilindustrie oder auch andere sehr komplexe Industrieprodukte angucke, dann ist das ein Netz letztendlich an Lieferkettenbeziehungen, die zum Teil auch sich ändern. Und von daher ist das, was die Kontrollierbarkeit angeht, sicherlich für einige Produkte und auch Wertschöpfungsketten sozusagen möglich, aber für viele auch einfach zu komplex und dementsprechend kaum zu kontrollieren.
Ich muss mal ganz kurz noch mal einhaken, weil ich war auf einer Veranstaltung im Umweltministerium und dort hat ein Vertreter von der OECD eigentlich ein sehr schönes Beispiel gebracht, weil er gesagt hat, ja, nehmen wir mal an, ein Flugzeug stürzt ab und wenn wir das aus einer Verbraucherschutzperspektive betrachten würden, würde es vermutlich nicht durchgehen, dass man dann sagt, da war möglicherweise etwas an diesem Flugzeug, in der Montagenanleitung oder in dem verbauten Metall nicht in Ordnung, deswegen ist es jetzt abgestürzt. Aber so richtig können wir unsere Lieferkette da doch nicht ganz nachverfolgen. Tut uns leid, das ist so komplex, das ist jetzt leider zum Schaden der Betroffenen dieses Flugzeugabsturzes. Gleiches Beispiel, wenn man sagt, ein Nuckel führt irgendwie zu einer Vergiftung bei einem Baby, dass man dann sagen kann, ja, tut uns leid, also wir haben diese Lieferkette nicht ganz im Blick. Insofern, aus so einer Verbraucherperspektive hat er diesen Blick aufgeworfen, dass dieses Argument nicht ziehen würde, aber irgendwie eben doch aus dieser menschenrechtlichen Perspektive, wenn die Betroffenen eben nicht selber in Deutschland sind, sondern in anderen Ländern der Welt.
Na, ich glaube, das Thema Qualitätsprüfung und Menschenrechtsprüfung ist halt auch nochmal unterschiedlich. Und ich glaube, das bemühen sich ja schon viele Unternehmen in der Tat auch mehr Transparenz in ihre Lieferkette reinzubekommen. Schwieriger ist oft noch das Thema Tracking, also Nachvollziehbarkeit und auch dann letztendlich die Zertifizierung dessen. Wir kennen das ja zum Beispiel aus dem Bereich Kobalt. Da arbeiten ja auch schon viele Automobilbauer daran, auch mit Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit, da letztendlich auch eine Nachvollziehbarkeit der Lieferkette peu à peu hinzubekommen. Aber das ist natürlich herausfordernd. Und wir haben halt bei den letztendlich Sozialstandards, wir haben ja bei den Qualitätsstandards und Umweltstandards ja auch zum Teil die ISO-Normen, die angewandt werden. Und wir haben da natürlich größere Schwierigkeiten in dem Bereich der Sozialstandards. Wir haben auch zum Beispiel die Herausforderung, dass teilweise auch Lieferanten gar nicht die Daten dazu rausgeben, dass, wie gesagt, Mittelständler, gerade auch wenn sie nur kleine Margen quasi einkaufen, von bestimmten Produkten oder Komponenten oder Rohstoffen da letztendlich dann schnell weg sind vom Fenster, weil bestimmte Zulieferer dann sagen, nee, das ist uns alles zu aufwendig oder wie auch immer, oder das ist uns zu teuer, da die Information zu geben, oder wir wollen das auch gar nicht aus Datenschutz. Also das ist schon eine größere Herausforderung als jetzt im Bereich Produktqualität.
Ich kann sozusagen an der Stelle tatsächlich beides in gewisser Weise bestätigen. Es ist so, dass es tatsächlich schwierig ist, für alle Produkte und alle einzelnen Schritten komplette Transparenz herzustellen. Und wenn man die komplette Transparenz hat, dann hat man auch immer noch nichts verbessert. Wir haben bei Tchibo ja auch ein sehr breites Sortiment und sehr unterschiedliche Lieferketten, eben sowohl Fabrikherstellung als auch Agrarlieferketten. Und wir haben uns nicht zum Ziel gesetzt, dass wir für jedes einzelne Produkt, jedes einzelnen Schritt nachvollziehen können, weil das ist kompliziert und das würde wahnsinnig viel Aufwand bedeuten. Gleichzeitig ist es aber für uns schon zum Ziel ganz klar, und das machen wir auch schon heute, dass wir die Sorgfalt, die menschenrechtliche, walten lassen. Denn dafür kann man in Lieferketten gehen und sich auch angucken, welche Bestandteile sind da drin, woher kommen die und welche Probleme gibt es regional. Wir werden beim Kaffee es nicht schaffen, jeden einzelnen kleinen Bauer ganz genau nachvollziehen zu können. Und wie angesprochen, gibt es da ganz sicher auch Wechsel. Also mal wird der Kleinbauer sozusagen, der Kaffee von ihm bei uns auch in der Packung landen, und mal wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein. Gleichzeitig kann man dann wir kennen die Themen vor Ort und da kann man sich einsetzen und man kann es durch das Frau Launroth, was Sie auch schon angesprochen haben, die Sektorinitiativen, kann man es gemeinsam tun. Das ist an vielen Stellen auch von der Wirkung notwendig, weil man alleine, auch wenn man, ob man jetzt sozusagen wie ein Unternehmen wie Tchibo ist, sonst nicht den sektoralen Wandel schaffen kann, den wir uns wünschen. Und da gibt es über die Multi-Stakeholder-Initiativen, über Sektoransätze auch Möglichkeiten für kleinere und mittelständische Unternehmen, sich zu engagieren. Wir arbeiten mit vielen zusammen, die das schon heute tun, mit denen wir genau in solchen Initiativen auch zusammenarbeiten. Und wenn man sich anguckt, wie viel Wirtschaft über Mittelständler gemacht werden, dann ist es auch wichtig, dass die mitgedacht werden und sich auch sinnvoll mit einbringen können.
Sie hören das SWR2 Forum: Regeln gegen Ausbeutung. Braucht Deutschland ein Lieferkettengesetz? Mit Julia Timm, Menschenrechtsexpertin beim Tchibo-Konzern in Hamburg, mit Anne Launroth vom Bundesverband der deutschen Industrie und mit Johanna Kusch, Sprecherin der Initiative Lieferkettengesetz. Nochmal gerade, Frau Timm, Sie haben es vorhin gesagt, Tchibo befürwortet schon lange eine gesetzliche Regelung. Trotzdem hadern Sie mit den Plänen der Bundesregierung, nach denen Betroffene vor deutschen Gerichten auf Schadenersatz klagen können. Jetzt sagt der gesunde Menschenverstand, wer nichts zu verbergen hat, muss sich auch vor der Haftung nicht fürchten. Können Sie mal konkret beschreiben, was Sie fürchten?
Gerne. Wir hatten ja, also Frau Kusch hat ja vorhin eingeführt, dass es sozusagen die präventive Maßnahme und dann wiederum auch darum geht, Schäden einzureichen. Unsere Sorge dreht sich eigentlich über die Kombination von beiden. Wenn es eine zivilrechtliche Haftung gibt, dann wird es auch einen Einfluss darauf haben, wie die präventiven Maßnahmen eines Unternehmens aussehen. Und da ist genau unsere Sorge, dass Unternehmen mit diesem, je nachdem wie die zivilrechtliche Haftung ausgestaltet wird, ihren Fokus in der Lieferkettenarbeit darauf setzen, möglichst Klagen abzuwenden. In der Branche ist es üblich, auf Audits und Zertifizierungen zu setzen. Die geben einem ein Zertifikat oder eben ein Audit, in dem drin steht, dass alles in Ordnung ist. Wir sehen heute schon, dass das oft nicht der Fall ist und dass man oft für tiefer gehende Lösungen auch wirklich vor Ort aktiv sein muss. Und wir befürchten, dass eine zivilrechtliche Haftung dazu führen könnte, dass Unternehmen dann Maßnahmen ergreifen, die sie im Falle einer Klage gut aussehen lassen, die aber nicht so sehr auf die Wirkung vor Ort setzen. Und da kommt es für uns ganz genau darauf an, wie die zivilrechtliche Haftung ausgestaltet sein wird. Da ist ja sozusagen noch nicht genau bekannt, was sich die Bundesregierung momentan vorstellt. Wir sprechen uns deshalb für eine Regelung aus, in der Sektorinitiativen gefordert und gefördert werden, indem man eben über den Durchsetzungsmechanismus es auch schafft, die Kollaboration zu stärken und wirklich Maßnahmen vor Ort umzusetzen. Und für uns ist das wichtig, dass ein Gesetz das fördert. Und wir befürchten bei der zivilrechtlichen Haftung, je nach Ausgestaltung, dass das nicht unbedingt in die Richtung, nicht unbedingt Maßnahmen vor Ort stärkt, sondern gegebenenfalls juristische Abteilungen hierzulande.
Frau Kusch, ist die Sorge berechtigt, dass das Gesetz das Gegenteil dessen erreicht, was es eigentlich will?
Na, ich setze mich sehr gerne immer mit den Argumenten auch von verschiedenen Tschibo-Vertreterinnen auseinander, weil das der Schritt ist, den wir brauchen, uns nämlich konstruktiv auseinandersetzen darüber, was möglich ist, was Sinn macht. Ja, also wir brauchen natürlich die verschiedensten Erfahrungen, die da auch reinspielen. Und ich wehre mich immer gegen dieses Abtun, was wir am Anfang der Debatte hatten, wenn es darum hieß, das ist Unsinn, das ist, macht keinen Sinn und so weiter. Also insofern, welcome to the constructive debate. Also wir wollen hier konstruktiv debattieren. Der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass diese präventive Umsetzung der Sorgfalt bei den Unternehmen, wenn der durch eine Behörde mitgeprüft wird, sei es durch Stichproben, sei es, wenn eine Nachricht bekannt geworden ist, dass dort möglicherweise in dieser Gegend es massiv zu Menschenrechtsverletzungen gekommen ist. Wenn diese Behörde diese Sorgfalt prüft, darf nicht alles ausreichen, was Unternehmen möglicherweise abgeben. Also für mich ist dieser Ort schon eine Stelle, wo es darauf ankommt, eine gute Sorgfalt aufgesetzt zu haben, die von diesem Unternehmen in angemessener Art und Weise verlangt werden kann. Sprich, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen, je Größe und Schwere möglicher Risiken. Das heißt also, dass ich denke, dass durch diese behördliche Durchsetzung und die Anforderungen, die dann an die Sorgfalt gestellt werden, die Angst auch bei Tschibo nehmen könnten, dass es nicht zu wirksamen Maßnahmen bei Unternehmen kommt. Also das Beispiel ist ja auch, wenn wir das Textilbündnis nehmen, eine Initiative, die aus dem Entwicklungsministerium heraus gestartet worden ist, wo es darum ging, Verbesserungen jetzt im Textilbereich zu erzielen, hat ja ganz maßgeblich daran gekrankt, dass sich nicht alle Unternehmen daran beteiligt haben. Und wenn nur eine Marktabdeckung von ungefähr 50% ist und die etwas verbessern wollen und die anderen nicht, dann hat das beispielsweise auch wenig Wirkung vor Ort. Und ich würde mir erhoffen, dass so ein Lieferkettengesetz dazu führt, dass Unternehmen zum einen stärker intern in die eigenen Debatten einsteigen, ihre eigenen Prozesse anschauen und natürlich auch danach suchen, wo gute Wege und Möglichkeiten sind, sich gemeinsam zu engagieren.
Mhm. Ja? Aber Frau Kusch, die Frage war eben nach der Haftung, um das nochmal aufzugreifen. Musst du Wirtschaften jetzt befürchten, dass da jetzt eine riesige Klagewelle auf die Unternehmen zukäme, sollte dieser Punkt der Haftung eben gesetzlich beschlossen werden?
Nach meiner Auffassung auf keinen Fall, weil man immer noch das Machtungleichgewicht vor Augen haben muss, wer hier eigentlich wenn gegen wen klagen würde. Das geht dann um Näherinnen in bestimmten Ländern, es geht um Stahlarbeiter, um Minenarbeiter, die massiv verletzt worden sind, die aber zunächst erstmal diesen ganzen Weg gehen müssen, um in Deutschland überhaupt klagen zu können. Sprich, wir reden wirklich von Einzelfällen. Und dann muss man auch nochmal sagen, dass dieser Haftungsmechanismus ja angesetzt ist an bestehenden Prüfungen in Deutschland. Das würde also immer noch ganz entscheidend sein, ob denn das Unternehmen überhaupt ein Verschulden trifft für diesen Schaden. Und das würde das Gericht prüfen und da würde es sich fragen, ein Unternehmen kann einen Schaden nur verschulden, wenn es den vorhersehen konnte, dass der eintritt und es nichts unternommen hat, um den zu vermeiden. Und damit sind wir so ganz, ganz nah auch an diesem Bereich von, wie weit reicht denn Verantwortung und wie weit reicht Einflussnahme. Also sprich, wenn ein Unternehmen einen Schaden vorhersehen konnte, dass diese Fabrik bei einem Brand ganz schlecht geschützt ist, weil die Gitter vor den Fenstern sind und die Notausgänge versperrt sind und es eine Möglichkeit gehabt hätte, darauf hinzuwirken, dass diese Maßnahmen korrigiert werden, weil es besonders viel in dieser Fabrik einkauft beispielsweise, dann muss es auch nach unserer Meinung möglich sein, für diese Betroffenen eine Mitverantwortung vor Gericht einzuklagen. Ganz, ganz vielen Fällen wird das aber gar nicht so weit reichen. Sprich, eine Haftung ist schon nur sehr wahrscheinlich dann gegeben, wenn sehr direkte Vertrags- und Geschäftsbeziehungen bestehen. Mhm. Diese viel weiterreichenden Aspekte, das bewegt sich viel mehr in diesem Sorgfaltspflichtenbereich, wo Unternehmen anfangen, Verfahren aufzusetzen, wo eine Behörde prüft, wo Best-Practice-Ansätze sich durchsetzen werden, etc.
Frau Launroth, Sie haben vorhin angedeutet, dass zivilrechtliche Haftung dazu führen könnte, dass sich Unternehmen aus Krisenregionen zurückziehen. Was fürchten Sie?
Ja, also ich glaube, es wurde schon sehr gut angesprochen hier in der Debatte, dass natürlich die Frage der Reichweite der Verantwortung unmittelbar mit der Frage der Haftung verknüpft ist. Wir reden ja im Moment bislang nur über unveröffentlichte, geleakte Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz. Das heißt, die Frage dann der Ausgestaltung von so einer zivilrechtlichen Haftung, wenn sie wie jetzt, zumindest das ist unsere Lesart, sich auf die gesamte Wertschöpfungskette bezieht, dann besteht in der Tat natürlich die große Gefahr, dass sich dann Unternehmen darauf konzentrieren, wie können sie dieses Haftungsrisiko minimieren. Und da bin ich ganz bei Frau Timm. Und ich habe ja vorhin Afrika angesprochen. Wir haben große entwicklungspolitische Initiativen, auch der Bundesregierung, mehr deutsche Unternehmen zu mobilisieren, auch gerade in Afrika zu investieren. Und da haben wir natürlich auch schwierige Kontexte, die letztendlich auch darin liegen, dass wir schwierige Rahmenbedingungen haben, dass nationale Regierungen unsere Standards nicht, also die wir sozusagen gerne hätten, vor Ort durchsetzen und die einfach nicht sind. Und wenn wir dann, wenn dann das Risiko zu groß ist für eine Haftung, dann sagen uns Unternehmen jetzt auch schon, ja, dann würden wir wirklich schauen müssen, ja, ob wir da noch bleiben können. Es gibt natürlich auch umgekehrt, ist auch ganz klar, haben wir natürlich auch gewisse Kontexte und Abhängigkeiten, wo es für Unternehmen eigentlich nur sehr schwer sein wird, sich zurückzuziehen und wo wir auch sagen, es muss, und das sagt ja das, die Eckpunkte ja auch selber, Befähigung vor Rückzug, also wie schafft man es eigentlich auch, Stichwort wieder China, wie schafft man es eigentlich, Stück für Stück auch immer für seine Werte und seine Standards in seinem Einflussbereich zu kämpfen und gleichzeitig aber auch vor Ort zu bleiben und diese Dilemmata anzusprechen. Und was ich vielleicht auch noch sagen möchte zur zivilrechtlichen Haftung, ist natürlich auch die Frage, was gibt es denn sonst noch für Instrumente? Es wurde schon die behördliche Kontrolle angesprochen. Die ist ja auch im sogenannten Konfliktmineralienverordnung, ist das ja auch das, was im deutschen Kontext zum Beispiel die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe macht. Da ist ein Mechanismus entstanden, der halt mit Unternehmen bespricht, wo sind denn die Herausforderungen? Die Behörde kann die Unternehmen auffordern, Bericht zu erstatten. Wenn es da Probleme gibt noch, dann wird erstmal sozusagen miteinander gesprochen und auf Verbesserungen hingewirkt. Und wir haben ja zum Beispiel auch den Beschwerdemechanismus bei den OECD-Kontakten, Kontaktpunkten, und die ja für die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen auch eingerichtet wurden, auch in Deutschland. Also das heißt, auch diese letztendlich außergerichtlichen Maßnahmen, sowohl der Rechtsdurchsetzung als auch der Beschwerdeverfahren, wurden, finde ich, noch viel zu wenig diskutiert. Es gab auch eine große Konferenz ja auch zu außergerichtlichen Beschwerdemechanismen, den Pro und Contra sozusagen mit Blick auf diese Maßnahmen. Und das vielleicht noch als Letztes. Deswegen hatten wir ja auch, und das hat der Normenkontrollrat auch angemahnt, warum man eigentlich bei so einem wichtigen Thema nicht einen Praxistest gemacht hat. Also einfach mal zu schauen, was bedeutet das denn gerade auch zum Beispiel für ein Unternehmen, was noch nicht so weit ist wie Tchibo. Und gerade auch mit Blick auf Mittelstand, gerade auch mit Blick darauf, in welchem Bereich befinden sich Unternehmen in der Wertschöpfungskette, in welchen Branchen, mit Blick eigentlich auf welchen Einflussbereich und auf welche Marktmacht. Und das muss man, glaube ich, auch alles mitdenken, wenn man über zivilrechtliche Haftung spricht.
SWR2 Forum heute, das Thema Regeln gegen Ausbeutung. Braucht Deutschland ein Lieferketten? Gesetz. Wir haben noch ein paar Minuten und noch gar nicht gesprochen, haben wir bei uns, die Konsumenten, Frau Kusch, sich zu fairem Handel zu bekennen oder konkret etwas dafür zu tun, sind zwei Paar Schuhe. Können wir, die Kunden, die Verhältnisse in den Produktionsländern beeinflussen?
Ja, das ist so die Frage der Verbrauchermacht sozusagen. Wir hören sehr gerne seitens der Wirtschaft oder der Unternehmen, dass genau diese Nachfrage nach menschenrechtskonformen Produkten dann auch ein Treiber sein würde. Wir halten das für einen vorgeschobenen Grund, sind da auch auf Seiten der Verbraucherzentrale Bundesverband, die sich im Übrigen auch für ein starkes Lieferkettengesetz ausspricht, weil sie sagen, es kann nicht die Entscheidung und die Macht der Verbraucher sein, die Entscheidung der Verbraucher sein, wann ein Produkt gut und wann ein Produkt schlecht ist, sondern es ist die Aufgabe der Politik, dafür Rahmensetzung zu geben und die Aufgabe der Unternehmen, im angemessenen Maße dafür Verantwortung zu übernehmen.
Was meinen die beiden anderen, Frau Timm? Wie sehr schert es die deutschen Verbraucher, dass womöglich anderswo auf der Welt Menschen für mein T-Shirt leiden? Gibt es da Untersuchungen?
Da gibt es Untersuchungen zu. Es ist tatsächlich aber auch, immer wieder gibt es tatsächlich, glaube ich, auch die Untersuchung, dass das tatsächlich auch ein Thema ist, was für den Konsumenten nicht so einfach nachzuvollziehen ist. Und deshalb sprechen wir uns an der Stelle ja auch für ein Lieferkettengesetz ein, weil wir schon auch sagen, dass es eine Untergrenze eingezogen werden muss. Und dann können sich natürlich Unternehmen auch darüber hinaus engagieren und Zusatzprogramme machen, wo es natürlich, kann ich jetzt glaube ich schon einfach so sagen, auch als Unternehmensvertreter uns natürlich freut, wenn der Kunde das honoriert. Wir sehen an unseren Kundenanfragen, dass das Thema Nachhaltigkeit und auch das Thema Arbeitsbedingungen auf jeden Fall eins ist, was die Kunden grundsätzlich interessiert und was für uns eben als Unternehmen deshalb, aber auch eben nicht nur deshalb, sondern eben auch aus der Idee, dass wir uns als Wirtschaft grundsätzlich auch, wenn wir uns die Herausforderungen dieser Zeit angucken, Richtung einer globalen Transformation bewegen müssen. Deshalb ist aus meiner Sicht, das ist beides wichtig. Wir brauchen eine Untergrenze von der Politik und natürlich hilft es, wenn die Konsumenten diese Transformation unterstützen.
Da ist ja oft zu hören, ein Lieferkettengesetz hat die Folge, dass für uns die Verbraucher vieles teurer wird. Stimmt das?
Das wird sich, glaube ich, tatsächlich an manchen Stellen zeigen. Wir sehen eben auch, gerade wenn man sich sektorweit engagiert und wenn man Kräfte zusammenbündelt, dass es eben ohne zu viel Kosten für den Einzelnen möglich ist. Und ich würde auch sagen, man sieht sozusagen auch in dem Tchibo-Engagement, dass es für uns auch wichtig ist, dass sozusagen über die verschiedenen Produktgruppen auch für die Kunden im Ganzen auch tatsächlich weiterhin möglich zu machen. Also für uns ist das tatsächlich das Lieferkettengesetz, dass die Mindeststandards wirklich im breiten Mainstream ankommen.
Na, ich glaube, die Frage der Preise und der Konsumenten ist natürlich auch am Ende des Tages in der Tat auch eine Kostenfrage, weil natürlich Unternehmen mit höheren Anforderungen an Sorgfaltspflichten auch mit Blick auf ein Risikomanagement natürlich auch Kosten damit haben. Das heißt, letztendlich betrifft es dann sowohl die Unternehmen als auch die Zulieferer als am Ende des Tages sicherlich in bestimmten Maße auch die Kunden. Das hängt natürlich auch sehr stark von den Produkten ab, in welchem Bereich da auch Spielräume sind und wie auch der internationale Wettbewerb ist. Und am Ende ist es auch immer eine soziale Frage, wie viel ein Produkt dann auch am Ende kosten darf, auch für sozial schwachere Konsumenten.
Regeln gegen Ausbeutung braucht Deutschland ein Lieferkettengesetz. Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit Julia Timm, Menschenrechtsexpertin beim Tchibo-Konzern in Hamburg, Anne Launroth vom Bundesverband der Deutschen Industrie und mit Johanna Kusch, Sprecherin der Initiative Lieferkettengesetz. Danke Ihnen dreien für die Diskussion. Danke Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss und einen schönen Abend.